Und wie alles, was neu ist, hat auch die Augmented Reality Potenzial für Chancen und für Risiken. Welche das sind und wie die aussehen könnten, dazu darf ich herzlich begrüßen, Reib. Viel Spaß.
Dankeschön. Ja, herzlich willkommen nochmal zum Vortrag Augmented Reality in der Gesellschaft. Der Vortrag richtet sich so ein bisschen an, sage ich mal, Leute, die mit Augmented Reality vielleicht bisher noch nicht so viel in Berührung gekommen sind. Das heißt, es wird eher nicht so technisch werden, es wird nicht so sehr ins Detail gehen. Wir können gerne in der Fragerunde versuchen, da ein bisschen reinzuzoomen, falls Interesse besteht. Aber es geht vor allem darum, so einen kleinen Überblick zu geben, was ist das eigentlich, Augmented Reality, was kann man damit machen und was sind so potenzielle Gefahren vielleicht, die sich für die Gesellschaft daraus ergeben könnten. Vielleicht noch kurz zu mir, mein Name ist Patrick und ich bin Doktorand an der TU Dresden beim Interactive Media Lab und forsche auch im Bereich Augmented Reality, was so ein bisschen auch der Grund ist, warum ich diesen Vortrag halten möchte. Ja, wir haben es so ein bisschen gehört, alle reden irgendwie immer von der Virtual Reality Revolution seit einigen Jahren und obwohl es so viele Virtual Reality Brillen gibt wie noch nie zuvor, hat die Revolution doch so ein bisschen auf sich warten lassen bisher. Was unter anderem wahrscheinlich daran liegt, dass außer so Entertainment-Anwendungen den Leuten eigentlich bisher noch nicht wirklich eingefallen ist, was man Sinnvolles in dem Bereich machen kann, im Alltag. Ich rede jetzt nicht von professionellen Anwendungen. Ein Grund dafür ist sicherlich auch noch, dass Virtual Reality so ein bisschen die Kraft hat, Menschen in eine andere Welt zu versetzen. Das sieht dann ungefähr so aus. Gleichzeitig hat es aber auch den Nachteil, dass ich in dieser Welt von der Realität abgeschnitten bin. Ich bekomme halt eben nicht mehr mit, was um mich herum passiert. Und da gibt es dann eben die Augmented Reality, die sogenannte erweiterte Realität, wo ich die Realität eben mit virtuellen Inhalten anreiche. Das sieht in der Vorstellung vieler Leute dann so aus. Und es hat eben den Vorteil, die Realität bleibt erhalten. Ich kann immer noch mich in der Realität bewegen, ich kann aber gleichzeitig auch noch mit den virtuellen Inhalten interagieren. Hier mal so eine kleine Definition, was das Ganze eigentlich bedeutet. Das Wichtigste ist eben, dass ich virtuelle und reale Inhalte kombiniere. Dadurch verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen der virtuellen und der realen Welt. Und das Ganze ist eben auch interaktiv und in Echtzeit. Das heißt, wenn ich mich bewege, wenn ich mit den Augmented Reality Inhalten interagiere, dann reagieren die unmittelbar auf mich. Und da kommt es eben zu keiner Verzögerung, sodass ich eben das Gefühl habe, die sind wirklich Teil der Welt. Dementsprechend müssen sie auch im 3D-Raum verankert sein und nicht zum Beispiel einfach nur wie so ein Heads-Up-Display immer an meinem Sichtfeld hängen und sich immer mitbewegen, sondern die sind dann eher räumlich bezogen. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Augmented Reality machen kann. Die wahrscheinlich häufigste, die viele vielleicht auch kennen, ist über Mobilgeräte. Man sieht das unten links dann. Es gibt projizierte Lösungen, wo ich dann mit einem Beamer auf Oberflächen eben projizieren kann. Und es gibt dann noch die Variante mit Datenbrillen, wo ich eben wirklich eine Augmented Reality Brille trage und dann darüber das Ganze gelöst wird. Das ist so ein bisschen auch das, was im Fokus stehen soll im Vergleich zu den anderen beiden, weil das so ein bisschen den größten Grad an Immersion bietet. Ich mache jetzt mal kurz noch eine kleine Geschichte für alle, die nicht wissen, sage ich mal, wo das Ganze herkommt. Tatsächlich ist das Prinzip der Augmented Reality ist schon relativ alt und mehr oder weniger zusammen mit der Virtual Reality entstanden. Und zwar 1968 von Evan Sutherland, der eben bereits diese erste Augmented Reality, Virtual Reality Brille hatte, die bereits ein Kopftracking hatte und durchsichtige Optiken. Und das Ganze hieß Sword of Damocles, weil es eben bedingt durch die Technik der damaligen Zeit relativ schwer war, deswegen an so einer Konstruktion von der Decke hing, die, wenn sie dann runtergefallen wäre, unschöne Dinge mit den Leuten angestellt hätte, deswegen der etwas selbstironische Name wahrscheinlich auch. Der Begriff Augmented Reality wurde tatsächlich erst deutlich später gepostet, also über 20 Jahre später von Caudill und Mitzel, die den Begriff eben bei einer Arbeit geprägt haben, wo es um das Verlegen von so Kabelsträngen bei Boeing ging. Hier nochmal ein Beispiel, wo man schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommt, was eigentlich alles möglich sein kann. Eine Arbeit von 1992, wo man ein Volumen-Rendering von einem Fötus hat, der eben direkt auf den Bauch der Patienten überlagert wird. Ein weiterer Meilenstein, die erste mobile Augmented Reality Maschine sozusagen mit dem wunderschönen Namen Turing Machine. Das war damals noch ein Rucksack, in dem sich ein Rechner befand. Das Tracking wurde eben über GPS und noch weitere Sensorik realisiert und man hat so ein frühes Tablet für die Eingabe verwendet. Was ebenfalls wichtig ist, weil es heute auch die vorherrschende Art ist, ist die erste Augmented Reality-Anwendung mit mobilen Geräten, damals noch PDAs, wo eine externe Kamera dran war und dann Marker-Tracking gemacht wurde. Man sieht das im Hintergrund, das sieht so ein bisschen wie QR-Codes aus. Also von der Forschung her eigentlich schon ein relativ altes Thema, trotzdem noch nicht so sehr im Alltag angekommen. Mittlerweile hat sich aber durch den technischen Fortschritt da so ein bisschen eine Möglichkeit ergeben, wie das demnächst passiert, denn wir haben seit einiger Zeit die erste Generation kommerzieller AR-Brillen, die auch noch nicht so wirklich für den Endanwender gedacht sind, die aber sehr stark schon in diese Richtung gehen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Magic Leap One, die vor noch nicht allzu langer Zeit erschienen ist, Microsoft HoloLens und die Meta 2. Und da stellt sich so ein bisschen jetzt die Frage, okay, Augmented Reality, was soll eigentlich diese ganze Aufregung? Da möchte ich mal kurz so ein Zitat von Tim Sweeney, dem CEO von Epic Games, heranziehen, das er vor kurzem getätigt hat. Er ist nämlich davon überzeugt, dass Augmented Reality die größte technische Revolution ist, die wahrscheinlich zu unseren Lebenszeiten stattfinden wird. Und der Grund dafür ist, dass sobald ich eben ein AR-Gerät habe, sobald ich eine AR-Brille habe, brauche ich keine anderen Geräte mehr, brauche ich keine anderen Displays mehr, ich brauche kein Smartphone mehr, ich brauche kein Tablet mehr, denn ich nehme mein Display überall mit hin, wo immer ich hingehe. Tim Sweeney war da sehr optimistisch, was den Zeitraum betrifft. Er schätzt, dass das innerhalb der nächsten 10 Jahre passieren wird. Ich persönlich bin da ein bisschen skeptischer. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass diese, nennen wir es mal, Revolution kommen wird. Und dementsprechend ist es sinnvoll, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, okay, was passiert da eigentlich? Worum geht es da eigentlich? Worum es nicht geht, ist einfach nur sozusagen herkömmliche Displays dann plötzlich durch so tolle Augmented Reality Displays zu ersetzen, sondern es geht darum, die Realität wirklich mit einzubeziehen. Ja? Das heißt, man überlagert eben reale Objekte mit virtuellen Objekten, man spricht die restlichen Sinne an, die der Körper auch noch hat. Ja? Das Ganze bekommt eine Haptik, wird verstofflicht und dadurch hat es eben auch wirklich die Möglichkeit, die Art und Weise, wie wir mit Technik interagieren, grundlegend zu verändern, weil wir dann plötzlich mit Hilfe von physikalischen Prozessen virtuelle Objekte meinetwegen auch manipulieren. Ich habe dann meinetwegen einen Regler, den drehe ich und dann verändert sich wirklich vor mir, vor meinen Augen, ein virtueller Inhalt versus ich habe irgendwie eine abstrakte Tastatur oder so, wo ich ein Kommando eingebe. Um sich so ein bisschen anzuschauen, okay, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass das wirklich so ein einschneidendes Ding für die Gesellschaft ist, braucht man sich, glaube ich, nur das Smartphone einfach mal angucken. Von frühen Forschungsarbeiten zu PDAs zum ersten iPhone, das dann so ein bisschen das Tor, sage ich mal, zur Allgemeinheit aufgeschlagen hat, ist es heute so, dass Smartphones wirklich allgegenwärtige, ubiquitäre Geräte sind. Wir haben eben viel Sensorik dort verbaut, dementsprechend viel Funktionalität. Wir können sie nahezu beliebig erweitern, indem wir eben einfach zusätzliche Apps installieren. Und wir haben aber auch, was hat man auch gesehen, glaube ich, wenige dominante Hersteller, die untereinander kontrollieren und so ein bisschen ein eigenes Ökosystem haben, den Markt unter sich aufteilen. Was man aber, glaube ich, nicht bestreiten kann, ist, dass Smartphones die Art und Weise, wie Menschen sich in der Öffentlichkeit verhalten, wie Menschen mit ihren Daten umgehen, grundlegend verändert haben. Und das ist meiner Meinung nach zumindest eine Veränderung, die wir mit Augmented Reality noch viel stärker sehen werden, wenn es dann erstmal im Alltag angekommen ist. Was dafür passieren muss, sind ein paar Sachen. Zum einen sind momentan die Datenbrillen immer noch relativ klobig und wahrscheinlich nicht so sehr dafür geeignet, dass Leute im Alltag damit herumlaufen, weil sie schwer sind, aber weil sie ästhetisch vielleicht auch nicht so ganz den Bedürfnissen der Leute entsprechen. Das heißt, dort wird es halt einen starken Trend zur Miniaturisierung geben, wo wir dann darauf hinarbeiten, dass eben die nicht mehr von normalen Brillen zum Beispiel unterscheidbar sind. Eine weitere wichtige Sache ist das Sichtfeld. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Augmented Reality-Brille aufgehabt hat. Das Sichtfeld ist eher gering. Das heißt, bei der Microsoft HoloLens reden wir da wirklich von 30 Grad. Bei der Meta 2 sind es 90 Grad. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das 90 sehr verschwommene Grad sind und eigentlich nur das Zentrum wirklich scharf ist. Wenn man das mit dem menschlichen Sichtfeld vergleicht, dann sieht man, okay, da ist noch einiges zu tun. Und es ist auch sehr wichtig, sich dem anzunähern. Also wir werden nicht die 210 Grad erreichen müssen, aber zumindest 130 bis 170 Grad werden wir wahrscheinlich schon haben müssen, damit eben der Grad der Immersion hoch genug ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, die virtuellen Inhalte und realen Inhalte sind wirklich stark miteinander verknüpft. Und man kann sich vorstellen, wenn das Bild ständig abgeschnitten wird, sobald ich meinen Kopf bewege, dann geht dieser Eindruck der Eingebundenheit recht schnell verloren. Was ebenfalls noch passieren wird, ist, dass zusätzliche Sensorik in die Brillen integriert wird, um eben den Grad der Funktionalität zu steigern, so wie wir das bei Smartphones auch gesehen haben. Viel wichtiger ist aber noch die Vernetzung der Geräte untereinander. Wenn man eben Augmented Reality mit einer Datenbrille betreibt, dann ist das erstmal ein sehr persönliches Erlebnis, weil natürlich alle anderen nicht sehen können, was man selbst gerade sieht. Für viele Anwendungsfälle ist es aber extrem wichtig, halt so ein Sharing der Inhalte zu betreiben, und dementsprechend werden die Geräte zwangsläufig miteinander vernetzt sein müssen. Und was noch viel wichtiger ist, ist eben die Vernetzung mit der sogenannten Cloud, sprich Third-Party-Dienste zu haben, wo zum Beispiel Suchanfragen ausgewertet werden, wo ich über auf IoT-Geräte zugreifen kann. All das wird höchstwahrscheinlich nicht auf den Geräten selbst passieren natürlich. Und wir werden später an den Beispielen sehen, dass eben die Vernetzung mit vielen anderen Diensten essentiell ist, um sinnvoll Augmented Reality überhaupt betreiben zu können. Was wir wahrscheinlich auch sehen werden, wenn man mal wieder so einen Blick auf die Smartphones wirft, dass das Software-Ökosystem vermutlich ähnlich segmentiert sein wird. Das heißt, wir werden einen Markt haben, wo wenige Hersteller eine dominante Position haben, höchstwahrscheinlich sogar die gleichen Hersteller, die wir momentan auch schon bei Smartphone-Geräten sehen. Bei Microsoft kann man das jetzt schon relativ gut sagen, denn die haben mit der HoloLens bereits ein Gerät, das ziemlich stark an Windows gekoppelt ist, das eine ziemlich starke Universal-Windows-Einbindung hat. Und das wird auch eher mehr als weniger werden. Genau, nachdem wir jetzt so ein bisschen mal einen kleinen Überblick erhalten haben, was hat es eigentlich auf sich mit der Augmented Reality, will ich jetzt mal auf ein paar Beispiele eingehen. Nicht so sehr tief, aber einfach nur, um mal eine Vorstellung davon zu schaffen, okay, was sind eigentlich mögliche Anwendungsfälle? Ja, warum ist das jetzt so ein Riesending? Erstmal nicht in den Alltag, obwohl wir da letztendlich hinwollen, sondern in der Wirtschaft, wo Augmented Reality schon länger, sage ich mal, nicht unbedingt verbreitet, aber zumindest wo die Akzeptanz ein bisschen höher ist, sich auf diese Technologien einzulassen. Klassische Beispiele sind dann sowas wie meinetwegen eine Visualisierung von Rohrleitungen, die sich unter der Erde befinden, damit ich nicht erst ein Loch bagger und dann feststelle, oh, die Leitung war ganz woanders zum Beispiel. Ebenfalls ein sehr klassisches Beispiel ist für Maintenance, für Wartungsarbeiten, wo ich dann oftmals Arbeitsschritte oder auch ganze Arbeitsvorgänge auf das Gerät selbst eingeblendet habe. Man sieht das hier am Beispiel von so einer Kaffeemaschine. Kann man sich vorstellen, das ist für den Alltag vielleicht auch ganz interessant. Und wo es noch sehr verbreitet ist, ist im Bereich der Logistik. Also man kann sich das vorstellen, man hat große Warenlager, viele Pakete. Meistens hängt irgendein Barcode dran. Es ist relativ mühsam, das Ganze zu scannen. Und da will ich natürlich möglichst, wenn ich ein Paket anschaue, schon wissen, okay, was ist das für ein Paket? Wo kommt das her? Wo muss das hin? Es gibt in der Logistik gerade irgendwie ein sehr starkes Bestreben, das voranzutreiben. Wie gesagt, aber wir wollen ja eigentlich mehr so ein bisschen in Richtung Alltag gehen, was auch noch ein quasi klassischer Anwendungsfall von Augmented Reality in der Vergangenheit war und ist, ist Navigation. Da haben wir dann viele Systeme, wie zum Beispiel in Autos gibt es das teilweise schon, dass ich eben über eine Kamera dann, über ein Kamerafeed überlagert habe, welche Strecke ich jetzt fahren muss. Das hat natürlich beim Auto den großen Nachteil, ich will eigentlich ja, dass es auf meine Frontscheibe überlagert ist und nicht irgendwie auf so ein winzig kleines Extra-Display, wo ich dann immer drauf gucken muss. Deswegen sind wir da auch noch nicht ganz angekommen, wo man eigentlich hin will. Es gibt es auch noch in anderen Anwendungskontexten, zum Beispiel bei Flughäfen, die ja oft, sage ich mal, von der Geometrie her sehr komplex sind und wo man sein Gate mitunter nur sehr schwer findet. Dort gibt es eben auch schon erste Systeme, wo ich mit einem Smartphone dann in dem Fall mir den Weg einfach vor auf den Boden projizieren lasse, dem ich dann idealerweise nur noch hinterherlaufen muss, um mein Gate zu finden. Das Ganze ist natürlich immer noch an relativ wenige Spezialfälle geknüpft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Krankenhaus bin und nicht im Flughafen und die haben ein derartiges System nicht im Einsatz, habe ich halt Pech gehabt, kann ich das Ganze nicht nutzen. Aber ich denke, das ist definitiv einer der Punkte, die werden wir dann im allgemeinen Anwendungsfeld finden, dass diese Navigation so ein bisschen der Standard wird. Man kann sich das vorstellen, es ist auch viel angenehmer, wenn ich eine Brille aufhabe und nicht die ganze Zeit mein Smartphone irgendwie vor mir herhalten muss, um den dann hinterher zu laufen, weil ist das auch ein bisschen lächerlich dann irgendwann. Was noch ein starker Anwendungsfall ist, ist halt so Tourismus und Reisen. Hier zum Beispiel aus Graz, wo ich mir dann eben anzeigen lassen kann, okay, ich war vielleicht noch nie in der Stadt, was sind denn jetzt eigentlich die interessanten Orte, die ich mir angucken sollte? Und aber auch dann, wenn ich meinetwegen vor so einem Monument stehe, ich sehe halt die Frau, okay, sagt mir jetzt erstmal nicht viel, was hat es damit auf sich? Ich könnte jetzt irgendwie versuchen, das umständlich in mein Smartphone einzutippen und herauszufinden. Oder ich habe eben eine Augmented Reality-Anwendung, wo ich das wirklich am Monument selber mir anzeigen lassen kann. Ja, was ist das für ein Monument? Wann wurde das erbaut? Und so weiter. Damit wird halt tatsächlich auch der Prozess von so einem Sightseeing ein deutlich anderer, als dass ich einfach nur da langlaufe und sehe, oh ja, das ist ja eine ganz schöne Statue und dann gehe ich weiter zur nächsten, weil in der Regel habe ich keinerlei Informationen darüber, was das eigentlich ist, wenn ich nicht zufällig einen Reiseführer mit mir herumschleppe. Und das kann man halt eben deutlich interaktiver gestalten, wo ich dann nicht gebunden bin an irgendwie einen Reiseführer, der mich über eine feste Route führt, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie viel mehr Informationen über derartige Sehenswürdigkeiten bekommen kann. Was noch ein immer mehr verbreiteter Anwendungsfall ist, ist zum Beispiel in Museen, wo man dann Augmented Reality Installationen hat. Man sieht hier so ein kleines Symbolbild mit so einem Dinosaurier. Das ist natürlich relativ gefaked, wie man sieht, weil keiner irgendwie eine Brille oder sonst irgendwas aufhat. Aber es gibt einem so ein bisschen so eine Vorstellung, wo das hingehen könnte. Was man damit auch tun kann, ist beispielsweise hier von so einer zerbrochenen Vase anzuzeigen, okay, wie hätte dieses Objekt jetzt tatsächlich in echt ausgesehen, wenn es eben nicht kaputt wäre. Und es ist aber eben nicht einfach nur ein Bild, was ich daneben irgendwie habe, sondern es ist quasi direkt auf die Bruchstücke der Vase überlagert. Das heißt, ich kann drumherum gehen, ich kann mir das von allen Seiten angucken. Wenn es hinreichend fotorealistisch ist, erzeugt das eben einen sehr starken Eindruck, viel mehr, als wenn ich einfach nur ein Bild hätte. Gleiches gilt zum Beispiel für ausgestorbene Tiere oder so, wobei man sich natürlich nie so richtig sicher sein kann, wie die ausgesehen haben, aber da könnte ich eben dann direkt das Skelett überlagern mit dem echten Tier und dann sehen, okay, dieser Fisch zum Beispiel, der hätte so und so ausgesehen. Was ebenfalls noch ein sehr spannender Anwendungsfall ist, ist einfach so Geschichte erlebbar zu machen. Also hier ein Beispiel aus London, wo ich dann wirklich mich durch die Stadt bewege, aber ich habe gleichzeitig die Möglichkeit, mir historische Bilder, idealerweise dann historische 3D-Umgebungen anzeigen zu lassen. Und das ist halt wirklich etwas anderes, wie wenn ich mich in einer virtuellen Umgebung befinde. Das könnte ich ja auch machen. Ich setze mir einfach eine virtuelle Virtual Reality-Brille auf und bin dann quasi virtuell in diesem London der 30er Jahre. Aber es ist nochmal ein deutlich stärkerer Bezug da, wenn ich mich wirklich in der Realität bewegen kann und ich sehe halt, okay, so haben die Sachen damals ausgesehen, so sehen sie heute aus, was hat sich verändert, was ist gleich geblieben. Das gibt halt Menschen die Möglichkeit, einen viel stärkeren Bezug auch wirklich zur Geschichte zu entwickeln, als es vielleicht ist, wenn man nur darüber liest oder so. Genau, jetzt haben wir uns dem Alltag so ein bisschen angenähert, sind aber immer noch nicht so richtig da angekommen. Deswegen vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo ich denke, dass Augmented Reality wirklich einen sehr starken, positiven Effekt auf unser Leben haben kann, und zwar der einfachere Zugang zur Technik. Wir leben ja momentan in einer Zeit, wo Technik sehr schnell immer komplexer wird und eigentlich technische Vorgänge nur noch sehr schwer nachvollziehbar sind. Und das trifft nicht nur auf Laien zu, das trifft auch viele Experten zu. Ja, viele Leute, wenn die vor einer Maschine stehen, die können nicht wirklich sagen, okay, was tut die Maschine gerade, welchen Zustand hat die Maschine gerade. Das ist halt eher so eine Blackbox, das kann man halt nicht wirklich ablesen. Und da kann Augmented Reality eben die Brücke schlagen, um diesen Informationszugang wieder so ein bisschen herzustellen. Ich habe mal versucht, das Ganze an einem sehr einfachen Beispiel zu erklären. Das ist jetzt vielleicht nicht das idealste Beispiel, aber es verdeutlicht, glaube ich, das Prinzip ganz gut. Und zwar einfach mal an einem Router. Na, jeder hat irgendwie so einen WLAN-Router zu Hause stehen, oder zumindest die meisten. Und man hat vorne so ein paar Status-LEDs, die zeigen einem im Großen und Ganzen an, ob das Ding gerade irgendwie eine Internetverbindung hat oder nicht. Und vielleicht hat man auch, so wie wir das hier getan haben, irgendwie die IP des Routers noch draufgeklebt mit einem Zettel. Das ist dann nicht ganz so praktisch, wenn die sich irgendwann mal ändert. Aber was ich ja eigentlich will, ist, wenn ich das Ding dann wirklich anschaue, zu sehen, okay, was hat er denn gerade für einen Status? Ja, also ne, ist das WLAN gerade aktiv? Welche Adresse? Habe ich DNS eingestellt oder nicht? Habe ich DHCP eingestellt oder nicht? Das will ich doch idealerweise eigentlich gleich sehen und mich nicht extra irgendwie auf ein umständliches, fitzeliges Webinterface auf das Ding einloggen, wo ich dann auch noch das Passwort vergessen habe oder so. Und das Ganze kann man aber noch beliebig erweitern. Ja, jetzt habe ich irgendwie die Informationen für den Router, aber was mich ja eigentlich bei einem WLAN interessiert vielleicht, ist, was ist denn jetzt alles mit diesem WLAN verbunden? Ja, WLAN hat ja irgendwie den Nachteil, ich habe keine Kabel und sehe deswegen nicht unbedingt, welches Gerät ist jetzt eigentlich bei mir im WLAN. Und das könnte ich eben einfach visuell überblenden. Ja, wenn ich jetzt mein Handy irgendwie hier auf den Tisch lege und ich sehe, okay, das hat die Verbindung zu dem und dem WLAN, zu dem und dem Router, meinetwegen auch noch mit der und der IP. Und dann kann ich natürlich auch anzeigen, okay, wenn es irgendwo ein Problem gibt, ja, zum Beispiel hat irgendwie eines der Geräte keinen DNS-Server, kann ich auch direkt anzeigen. Sicherlich für Privatgeräte nicht so wichtig, aber man hat ja oft das Problem, dass irgendwie Geräte nicht im Internet sind, obwohl sie es eigentlich sein sollten. Und das kann einem eben so ein bisschen helfen, die Ursache einfacher zu finden. Man kann die Auslastung zum Beispiel direkt visualisieren, okay, ne, mit wie viel Megabyte die Sekunde zieht das Gerät quasi gerade was. Und man kann sogar noch weitergehen und sagen, okay, wenn ich ein physisches Medium habe, wie ein Kabel, dann kann ich eben direkt am Kabel zum Beispiel auch eine Auslastung anzeigen. Ne. Wirklich auf das Kabel sozusagen drauf projiziert, sehe ich dann über die Zeit meinetwegen, okay, wie war dann so der Throughput. Und dadurch, dass das direkt am Kabel selbst ist, stellt sich eigentlich auch nicht mehr die Frage, okay, was sehe ich da gerade? Ja, das ist eben die Auslastung von diesem Kabel. Das kann eben nicht die Auslastung von irgendwas anderem sein. Wie gesagt, glaube ich, ein Beispiel, was vielleicht so ein bisschen einen Hinweis darauf gibt, in welche Richtung man gehen kann. Man kann sich jetzt eben vorstellen, okay, ich kann das natürlich auch zum Beispiel mit Strom- und Wasserleitung machen, mit beliebigen anderen Netzwerken. Und deswegen, dieser einfache Zugang zur Technik, glaube ich, ist eine sehr starke Komponente von Augmented Reality. Was wir noch so ein bisschen haben, ist AR im Einzelhandel. Das ist gerade auch so ein bisschen im Kommen. Da gibt es dann so Geräte wie diese Smart Mirrors, wo ich mich da vorstellen kann. Und dann wird direkt über meinen Körper beispielsweise ein bestimmtes Kleidungsstück projiziert. Und ich kann mich dann irgendwie drehen und von allen Seiten betrachten, so wie in einem normalen Spiegel. Das ist jetzt vielleicht nicht so super sinnvoll, wenn man in dem Laden selber ist. Dort sind die Dinger momentan hauptsächlich im Einsatz. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man macht irgendwie Online-Shopping oder so, da muss man in der Regel die Sachen erst bestellen, dann probiert man sie an und dann schickt man sie wieder zurück. Und so hat man eben die Möglichkeit, das vorher schon mal auszuprobieren. Wie sieht das eigentlich aus? Wie fühlt sich das eigentlich an? Hat man auch noch nicht, aber vielleicht kommt das irgendwann auch noch. Was auch noch interessant ist, sind so Recommender-Systeme. Wo ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Stadt bin und ich will was essen und ich stehe meinetwegen gerade vor einem Café und will wissen, okay, war ich noch nie, ist das jetzt ein gutes Café, ist das kein gutes Café, könnte ich halt versuchen, irgendwie das Ganze wieder auf meinem Smartphone irgendwie zu suchen und hoffentlich finde ich das richtige Café, aber idealerweise will ich ja direkt zum Beispiel Bewertungen von anderen Nutzern für diese Sache haben, wo ich dann sehe, okay, ja, das lohnt sich dort was zu essen oder nicht. Und was da sehr, sehr stark mit reinkommt, ist so eine Art Reality-Based Information Retrieval. Das heißt, ich nutze wirklich die Realität, Bilder aus der Realität, um Informationen zu beschaffen. Hier mal am Beispiel von so ein bisschen so einem Gemüsestand. Mal angenommen, ich habe irgendwie noch nie in meinem Leben eine Paprika gesehen und ich sehe, da ist irgendwie diese komische rote Frucht. Was ist denn das? Dann könnte eben meine Augmented Reality Gerät einfach eine Suchanfrage stellen, basierend auf dem tatsächlichen Kamerafeed, den ich gerade sowieso erzeuge, das mit einer Bilddatenbank abgleichen und dann zum Beispiel zu einem Konfidenzwert kommen von, keine Ahnung, zu 80% ist es eine Paprika, zu 20% ist es eine Tomate. Und das Gute ist, ich muss dafür nicht viel tun. Ich muss einfach nur den Vorgang auslösen und muss meinem Gerät nur mitteilen, ich möchte gerne mehr Informationen über dieses Objekt. Und idealerweise passiert der Rest mehr oder weniger automatisch. Genau. Das so ein bisschen mal zum potenziellen Nutzen. Natürlich bieten sich auch einige Gefahren, die damit einhergehen. Das erste ist sicherlich auch naheliegend, ist so ein Information Overload. Sprich, wenn ich plötzlich die ganze Realität mit beliebig virtuellen Inhalten überlagern kann, dann ist es eben auch sehr einfach, das Ganze zu übertreiben. Und es führt dann dazu, dass Nutzer unter Umständen überfordert sind. Man sieht es hier so ein bisschen an diesem Beispielbild. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn man jetzt nur zu Fuß unterwegs ist, dann nervt einen das. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Auto fährt, dann kann das natürlich auch gefährlich werden, weil man dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr zum Beispiel entgegenbringen kann, wie man es sollte und dann eben eher Unfälle baut. Was auch noch ein Problem sein kann, ist invasive Werbung. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wer dann letztendlich die Plattform kontrolliert, ob wir das sind oder ob das irgendein Hersteller ist. Und dementsprechend, wenn ich eben Augmented Reality habe, dann ist plötzlich jede Oberfläche eine potenzielle Werbefläche und die kann natürlich doch auch entsprechend genutzt werden. Und das kann dann eben sehr unerwünschte Folgen für den Teilnehmer haben. Im schlimmsten Fall sieht das dann vielleicht so aus. Genau. Was sicherlich auch noch naheliegend ist, ist die Frage nach der Privatsphäre und dem Datenschutz. Augmented Reality mit einem kopfgebundenen Gerät hat halt sehr viel Tracking, hat halt sehr viel Sensorik, die notwendig ist, um einfach die Funktionalität überhaupt bereitstellen zu können. Ich brauche eben auch eine ständige Verbindung mit irgendwelchen Internetdiensten, sonst kann ich mit dem Gerät nicht viel machen. Und das wirft natürlich die Frage auf, okay, wenn meine Daten quasi die ganze Zeit zu irgendwelchen Datenzentren am anderen Ende der Welt transportiert werden, wie viel Kontrolle habe ich überhaupt noch darüber? Und wir reden halt wirklich von, ich sag mal, den persönlichsten Daten, die man sich vorstellen kann, nämlich im Zweifelsfall von einem permanenten Live-Feed, was ich gerade sehe, was gerade in meiner Umgebung passiert. Also noch viel persönlicher geht es fast gar nicht mehr. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kann man sich davor schützen? Wie kann man eben den Umgang mit diesen Daten irgendwie gesellschaftlich sinnvoll realisieren? Und da kommen wir eben auch wieder zu dem Punkt, wer kontrolliert eigentlich die Plattform? Also es geht ja immer mehr so ein bisschen dahin, dass wir Geräte nicht mehr wirklich besitzen, sondern dass wir Geräte mehr oder weniger nutzen dürfen, von der Gnade des Herstellers sozusagen. Und die Frage ist, wenn sich dieser Trend weiter fortsetzt und wir haben eben diese Augmented Reality Geräte, haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, irgendeine Kontrolle auszuüben oder sind wir dem mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert? Als kleines Beispiel meinetwegen, Microsoft bietet seit kurzem so Enterprise-IT-Services jetzt an, das heißt, man kann nicht nur seine Geräte dort jetzt leasen, man kann auch noch die komplette Wartung und die kompletten Updates und so alles von Microsoft machen lassen. Das heißt, man kann quasi als Unternehmen jetzt seine komplette IT-Abteilung entlassen, wenn man möchte. Und das wirft natürlich die Frage auf, okay, wenn die Geräte von einem bestimmten Hersteller kommen, die Software kommt von dem Hersteller und der Hersteller macht auch noch die Wartung für mich, dann bin ich dem halt irgendwann mehr oder weniger ausgeliefert. Und idealerweise kommt es halt gar nicht erst so weit. Was sicherlich auch noch interessant ist, einfach mal so ein bisschen als Gedankenexperiment, sind die psychologischen Auswirkungen, die das Ganze hat. Also sprich, wenn ich diese Hilfsmittel plötzlich habe, wie verändert das unser Denken, wie verändert das so ein bisschen unseren Umgang? Als kleines Beispiel mal, in Städten, die ein sehr stark ausgebautes U-Bahn-Netz hat, ist es oft so, dass Menschen, die in dieser Stadt zum Beispiel neu ziehen, diese Stadt eher als kleine Inseln wahrnehmen, die eben über verschiedene U-Bahn-Linien miteinander zu erreichen sind. Das heißt, es gibt gar kein Verständnis mehr über die geografischen Beziehungen der unterschiedlichen Teile zueinander, sondern es gibt nur noch die Beziehung, okay, in welche Linie muss ich steigen, um dort und dort hinzukommen. Und das ist dann eben so ein in sich geschlossener Bereich, aus dem man sich in der Regel nicht mehr rausbewegt. Und wenn doch, dann eben wieder mit einer neuen U-Bahn-Station. Und ich war auch sehr sicher, dass es eine Forschungsarbeit dazu gab, aber ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Aber man kann sich eben vorstellen, wenn zum Beispiel unsere Navigation nur noch daraus besteht, dass ich eben auf den Boden projizierte Linie habe, der ich hinterherlaufe, wie verändert das überhaupt unser Verständnis von örtlichen Zusammenhängen? Was ebenfalls noch interessant ist in dem Zusammenhang, sind eben auch die soziologischen Auswirkungen. Man sieht es jetzt schon so ein bisschen an so Sachen wie Twitch-Streaming und diesen ganzen YouTube-Persönlichkeiten, dass es ein sehr starkes Bedürfnis anscheinend gibt, dass Leute sozusagen ihr alltägliches Leben frei verfügbar ins Internet streamen. Es scheint auch irgendwie sehr viele Leute zu geben, die ein Bedürfnis haben, sich dieses anzuschauen. Und das wirft eben dann ein bisschen die Frage auf, okay, wie führt das eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem AR-Gerät die Möglichkeit habe, das wirklich 24 Stunden nonstop zu tun, na gut, vielleicht nicht, wenn ich schlafe, aber was führt das eben von unserer Selbstauffassung als Mensch und von unserer Auffassung von Privatheit? Einfach nur mal so als Frage in den Raum geworfen. Genau, damit bin ich auch schon so ein bisschen am Ende. Vielleicht als Fazit, ich hoffe, ich konnte zeigen, dass das Augmented Reality ein großes Potenzial hat, irgendwie den Alltag zum Positiven zu verändern. Ich denke, man sieht, dass es auch viele Herausforderungen und offene Fragen gibt, die man klären muss. Und was so ein bisschen die Frage ist, auf die ich letztendlich auch keine wirkliche Antwort habe, ist, welche Strategie kann man eben fahren, um zu verhindern, dass all diese Gefahren Wirklichkeit werden, aber vielleicht trotzdem noch die positiven Aspekte letztendlich zu bekommen. Ja, und damit bin ich auch am Ende. Bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung.
So, gibt es Fragen? Wo gibt es Fragen? Vorne.
Danke erstmal für die interessanten Einblicke in die Thematik. Für mich stellt sich auch, was Privatsphäre angeht, auch nochmal das Problem, nicht nur von der Perspektive desjenigen, der selbst diese Brille trägt zum Beispiel, dass sein quasi seine Informationen kontinuierlich dann auf irgendwelchen fremd gehosteten Servern landen, sondern auch quasi das, was er sieht, also die Personen, die ihm begegnen, mit denen er interagiert und so, dass sie in dem Zusammenhang auch eigentlich ungefragt beobachtet werden und dann auch, es sei denn, es gibt da irgendwie dann Algorithmen, die automatisch deren Gesichter oder deren ja, den Erscheinungsbild halt ausblenden oder Blurring betreiben, keine Ahnung, aber da sehe ich auch ein großes Problem, weil man müsste ja letztendlich jedes Mal mit jeder Person, die man begegnet, um Erlaubnis bitten, darf ich dich jetzt angucken nach der Devise?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist ein großes Problem. Das hat man so ein bisschen damals gesehen, als Google Glass irgendwie gerade aktuell war, die ja auch eine eingebaute Kamera haben und dass viele Leute sich eben sehr unwohl gefühlt haben an Menschen, die so eine Brille getragen haben, weil sie eben nie sicher waren, okay, werde ich jetzt gerade gefilmt oder nicht? Und es verändert natürlich auch die Art und Weise, wie sich Leute dann unter Umständen verhalten. Aber ja, das ist ein großes Issue. Und die Frage ist eben, ob man das alles mit Algorithmik erschlagen kann, um dann eben zu sagen, okay, ich habe so ein Opt-out oder sowas und ich werde dann geblurrt von irgendeinem ominösen Algorithmus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so einfach funktionieren wird. Aber das ist ein großes Problem auf jeden Fall, ja.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine total technisch banale Frage. Und zwar im Vergleich zu VR, wie viel Framerate braucht man denn, dass man das länger als eine halbe Stunde aushält?
Interessanterweise gar nicht so viel. Also 60 Frames pro Sekunde reichen meiner Meinung nach vollkommen aus, weil der Vorteil ist eben, im Gegensatz zur Virtual Reality, wo ich komplett abgeschnitten bin, funktioniert halt meine ganze Sensorik nicht mehr. Also beziehungsweise mein Gehirn sendet mir irgendwie sehr, sehr widersprüchliche Signale, wenn das, was ich sehe und das, was ich mit meinen anderen Sinnen fühle, nicht übereinstimmen. Das Problem habe ich in der Augmented Reality nicht so sehr, weil ich nie wirklich von der Realität abgeschnitten bin. Das heißt, selbst wenn meine virtuellen Inhalte vielleicht nicht ganz flüssig laufen, sehe ich immer noch genug von der Realität, damit diese Cyber-Sickness, die tritt einfach nicht auf. Also es gibt vielleicht auch Fälle, wo das mal der Fall war, aber ich kenne persönlich keine. Und wenn man das selber mal ausprobiert hat, also selbst Leuten, denen bei VR relativ schnell schlecht wird, mir zum Beispiel, die haben in AR eigentlich überhaupt keine Probleme damit.
Zum Thema, glaubst du, ob VR-Angebote meistens eher ergänzend dazukommen werden oder werden sie vielleicht auch bereits bestehende Dinge, beispielsweise Beschilderungen, Ausschilderungen in Städten sogar komplett ersetzen? Nämlich dann stellt sich ja auch nochmal neben dem ohnehin vorhandenen sozialen Druck und auch dem Druck oder der ja, dem Druck durch neue Anwendungen, dass man sich eben jetzt so ein Gerät zulegen will, dann wird eben der Alltag ohne VR-Gerät oder AR-Gerät einfach nicht mehr nutzbar. Und dann stellt sich auch die Frage beispielsweise nach der Standardisierung, dass eben beispielsweise Ausschilderungen eben unabhängig von der Plattform, die verwendet wird, eben noch lesbar sind. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, es ist eine interessante Frage. Also ich glaube, es wird nicht so sehr passieren, dass wirklich alles irgendwann durch diese Inhalte ersetzt wird. Aber ich denke, man kann sich wieder momentan die Smartphones als gutes Beispiel heranziehen, wo es eben ebenfalls so ist, dass wenn ich kein Smartphone besitze, ich auf vielen Veranstaltungen relativ aufgeschmissen bin. Ja, es gibt dann zum Beispiel keine gedruckten Pläne mehr oder ähnliche Sachen. Und ich muss eigentlich so ein Gerät haben. Nicht, weil es sonst gar nicht geht, aber weil ich dann doch deutlich eingeschränkt bin. Und ich denke, wenn sich Augmented Reality wirklich durchsetzt, im Alltag, dann wird es ein ähnliches Problem sein. Ja, ich werde immer noch halbwegs gut leben können, ohne das zu nutzen, aber es wird ein eingeschränktes Leben sein.
Ja, wenn wir auch nicht auf alle Fragen die umfassende Antwort hatten, trotzdem Applaus für Reib und seinen tollen Vortrag.